Diese Unterstützung im Transformationsprozess, die ist essentiell. Wenn du die aber bereitstellen kannst, dann läufst du offene Türen ein. Auch wenn du deine berühmten 10 Cent teurer bist am Quadratmeter wie der vergleichbare Kunststoff jetzt.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Herwig Kirchberger, Managing Director von Delsey und Teil der Delford Group. Wir sprechen heute über Flexible Packaging Papers und damit über ein Segment, das derzeit zwischen großen Erwartungen, hohen Investitionen und einer noch jungen industriellen Realität steht. Mich interessiert, wo dieser Markt heute wirklich steht. Wie groß ist das reale Marktvolumen? Welche Anwendungen sind tatsächlich serienreif? Und läuft die Branche ihrer eigenen Story vielleicht doch noch ein Stück hinterher? Gleichzeitig werfen wir einen genaueren Blick auf die Arbeit von Delsey. Dort verfolgt man einen sehr konsequenten Ansatz zur Entwicklung recyclingfähiger Barrierepapiere, bewusst Cross-Industry gedacht und mit dem Anspruch, nicht nur einzelne Anwendungen zu optimieren, sondern grundsätzliche Lösungen für die Verpackungsindustrie zu schaffen. Neben der technologischen und wirtschaftlichen Einordnung interessiert mich auch die persönliche Perspektive von Herwig Kirchberger. Was war der Auslöser, sich mit diesem Thema so intensiv zu beschäftigen? Und wie blickt er selbst auf die nächsten Jahre flexibler Verpackungspapiere zwischen Innovation, Industrialisierung und Marktdurchbruch? Genug der Vorrede. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, lieber Herwig. Und vielen Dank, dass ich heute bei euch hier in Traun zu Gast sein darf.
Herzlich willkommen, lieber Thomas. Schöne Intro. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch, lieber Herwig. Und zum Einstieg würde ich dich bitten, dich den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal kurz vorzustellen. Zum einen Herwig Kirchberger, die Person, aber gerne auch schon ein paar Informationen einfließen lassen zur Delford-Gruppe, zu Delsey, wo du heute als Managing Director aktiv bist.
Sehr gerne. Also mein Name ist Herwig Kirchberger, bin Österreicher hier, gleich aus der Umgebung, aus der ältesten Stadt Österreichs. Bin ein klassischer Quereinsteiger, würde ich sagen. Also ich bin ursprünglich Physiker, war dann lange Zeit im Maschinenbau tätig, in der Kunststoffindustrie, in der Halbleiterindustrie, in der Automobilindustrie, war dann auch selbstständig mit einer kleinen Engineering-Firma. Ja, und bin jetzt seit eigentlich Anbeginn der Delsey, also seit 2020, hier tätig. Habe gemeinsam mit meinem Co-Geschäftsführer, dem Johannes Zipfel, der eigentlich unser Chief Scientist ist, ja, ich bin ja hier nur unterstützend tätig, dieses Team rund um 20 Ingenieure, Wissenschaftler, Papiertechnologen aufbauen dürfen und beschäftigen uns heute sehr intensiv mit dem Thema nachhaltige Verpackung und wie können wir diese Industrie revolutionieren mit Papieren.
Also erstmal kann man festhalten, als Physiker hast du sozusagen jetzt die Spitze erreicht und bist in der Papierindustrie gelandet. Besser kann es nach meiner Wahrnehmung kaum noch werden. Delford selber natürlich ein sehr wohlklingender Name in der Papierindustrie. Du bist bei Delsey. Ein bisschen so Start-up-Charakter innerhalb der Delford-Gruppe. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was Delford bewogen hat, diesen Weg zu wählen und sozusagen ein eigenes Startup im Unternehmenskontext zu gründen.
Genau, also klassisches Corporate Venture, würde ich sagen. Der Ursprung war die SUPT eigentlich und die ersten Takte, die ersten Melodien der PPWR, so 2019. Man kennt das vielleicht noch, diese Schildkröte mit dem Strohhalm oder in der Nase. Und diese Müllberge, also der Müll war eigentlich diese ursprüngliche Idee für dieses Corporate Venture. Und die Eigentümerfamilie ist, der ist sehr viel daran gelegen, etwas auch für die Nachwelt zu tun. Ja. Wir haben gut verdient in einer sehr klassischen Industrie und wollen uns jetzt umbauen Richtung Nachhaltigkeit und sehr stark Richtung verantwortungsbewusstes Unternehmertum. Und da ist eben die nachhaltige Verpackung, würde ich sagen, am nähersten dran gewesen zu unserem Kerngeschäft. Die Delford ist ja ein Konzern, der in diversesten Spezialnischen tätig ist, aber es geht überall um Funktionalität, also um funktionale Papiere, sei es im Dünndruck, sei es im Tabak natürlich als große Geschichte, aber sei es auch in der Elektroisolation etc. Also es geht überall darum, Papier in seiner ursprünglichen Form so zu funktionalisieren, damit es eben Funktionen übernehmen kann, die es am Anfang nicht gehabt hat. Mhm. Und trotzdem, ganz wichtig, aber diese nachhaltigen Eigenschaften behält.
Super, vielen Dank. Jetzt noch eine Frage persönlich zu dir. Du hast gesagt, warst unter anderem selbstständig auch im Halbleiterbereich tätig, ja auch ein Bereich, der im Moment, sage ich mal, sich einer gewissen Beliebtheit erfreut. Was war für dich damals eigentlich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich nehme diese Herausforderung als MD bei Delsi an? Was hat dich da besonders angesprochen, dass du gesagt hast, und das ist genau das, was jetzt für mich der sinnvolle nächste Karriereschritt ist?
Also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe den Namen Delfort zuvor nicht gekannt. Also 2019 war mir das kein Begriff. Es ist eine Industrie, die wahnsinnig spannend ist und vor allem diese Schnittmenge, die sie jetzt hat mit der Verpackungsindustrie. Und die war mir natürlich sehr wohl bekannt, die ist ja allgegenwärtig, sage ich jetzt mal. Ja. Und diese Herausforderung ganz einfach, also diese Mission, die da ganz oben als Überschrift gestanden ist am Anfang. Du gemeinsam mit dem Johannes baust dein Team auf, darfst dir das selbst zusammensuchen, darfst andere Ansätze wählen, darfst querdenken, darfst agile Prozesse einführen, hast einige Millionen Euro pro Jahr Forschungsbudget dafür. Also diese Aufgabe, die kann man nicht ausschlagen. Ja? Nicht einmal als Physiker, sage ich jetzt. Aber ich habe die Chance natürlich gesehen. Ich war selbstständig, ich war es gewohnt, mein eigener Herr zu sein. Und das darf ich nach wie vor, ja, in dieser Rolle. Also ich habe viel Freiheit, gemeinsam mit dem Herrn Dr. Zipfel eben dieses Team in die richtige Richtung zu führen und zu lenken. Co-Creation war uns immer ganz wichtig, ja? Vor allem dem Johannes. Und der Johannes als Chief Scientist kümmert sich wirklich um das wissenschaftliche Arbeiten und um die Kongresse und um die Normungsgremien, um PPWR, um SUPD etc.
Die eher trockenen Inhalte.
Ja, ist so. Ja. Und ich darf halt diese anwendungsorientierte Co-Creation-Schiene mit dem Kunden gemeinsam fahren. Ich bin viel draußen bei Convertern, bei Brand-Ownern, auf Konferenzen darf präsentieren und das ist einfach ein toller Job und bin sehr dankbar dafür.
Im Moment wahrscheinlich auch ein Thema, wo natürlich viele Türen aufgehen, weil natürlich auch die Brand-Owner, die Konverter einen regulatorischen Druck verspüren in dem Bereich, sich zumindest mal ein Stück weit aufzuschlauen. Da wollen wir im Moment bleiben. Wenn wir jetzt einfach mal auf den aktuellen Stand der Dinge dieser, ich nenne sie mal flexiblen Verpackungspapiere gucken. Wo steht denn der Markt im Moment?
Ja, der Markt nimmt sich vermutlich gerade selbst sehr ambivalent wahr, ja, wenn es um das Thema geht. Der Markt ist definitiv im Umbruch. Also wir merken den Sog. Also das, was wir die ersten 3 Jahre drücken haben müssen in den Markt rein und Türklinken putzen haben müssen, da kommt jetzt ein Sog. Wir werden eingeladen, weil wir ein alternatives Verpackungsmaterial haben, das mit sehr großen Chancen gut mit den aktuellen EU-Regulatoren konform geht. Da werden wir dann auch noch drüber sprechen, warum das so ist. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt, also ich bin ja als Physiker, der Mathematiker macht immer gerne eine Kurvendiskussion, und ich kenne sehr wohl die Exponentialkurve, ja. Und wenn du dir die ansiehst, die Exponentialkurve, die verläuft in den ersten Teilen des zeitlichen Verlaufs sehr, sehr flach. Und da waren wir lang drinnen. Und du merkst aber dann innerhalb von kürzester Zeit, wie diese Exponentialkurve anzieht. Also sie geht in diesen Threshold, in diesen Übergangsbereich. Und das spüren wir jetzt. Also wir sind jetzt im Knick. Das ist die klassische S-Kurve, die da jetzt greift. Und die werden wir bis 2030 abfahren, ganz sicher.
Okay. Spannend. Kommen wir später noch drauf. Du hast recht. Was mich immer noch ein bisschen interessiert, wenn man über diese flexiblen Verpackungspapiere spricht, die Erwartungshaltung ist ja immens auf Konsumentenseite, regulatorische Seite. Also jeder sagt, das ist die Zukunft, da geht's hin. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Erwartungshaltung, die man an diese Papiere hat, sehr, sehr hoch ist und die Realität, da gibt's schon noch ein Gap dazwischen. Wie siehst du das denn? Gibt's Bereiche, wo du sagst, da klaffen Erwartung und Realität eigentlich auch noch sehr weit auseinander, wo wir vielleicht auch noch ein Stück weiter vorne auf der S-Kurve sind? Oder siehst du, dass Erwartung und Realität relativ kongruent zueinander sind?
Das ist ein guter Punkt. Genau das sehen wir. Also wir sehen dieses Anwendungsspektrum von Barrierepapieren über die komplette S-Kurve verteilt. Also wir haben erste Anwendungen, ich nenne es einmal die weniger herausfordernden Anwendungen in der Sekundärverpackung, reine heißsiegelfähige Papiere. Also wenn du heute dir den Markt ansiehst, dann siehst du wahrscheinlich 90% des gesamten Absatzes in diesem Markt in dieser Art von Papieren. Das sind klassische Sekundärverpackungen, Umverpackungen, einfache, wie gesagt, siegelfähige Verpackungen. Wo wir auch schon sehr weit sind, das sind erste fettdichte Anwendungen, denk an einfache Schokoladen, Confectionery klassisch. Wo wir die Papiere jetzt auch immer mehr sehen, ist der Bereich Frozen. Warum? Weil die Barriereeigenschaften, die wir auszubilden haben auf unseren Papieren, die verhalten sich natürlich in einem tiefen Temperaturbereich vorteilhaft für uns, für das Papier. So, und das sind jetzt die ersten Anwendungen, die kommen. Aber alles, was Richtung längerer Shelf-Life geht, 12, 24 Monate, was Richtung sehr, sehr niedriger MVDR-Barrieren, kleiner 1 geht, da sind wir noch lange nicht dort. Das sind wir am Anfang.
Jetzt ist ja das eine, dass das Material in der Lage ist, die entsprechende Kunststofflösung meinetwegen entsprechend zu ersetzen und die gleichen Eigenheiten mehr oder weniger mitzubringen, was den Produktschutz angeht. Der zweite Punkt ist ja, beim Konverter am Ende, ich sag mal, abpacken und so weiter und so weiter. Und ich beobachte, ich weiß nicht, ob das eine Beobachtung ist, die du teilst, dass der Konverter und auch der Markenartikler schon sehr offen ist und dann stellt er fest, auf meiner Verpackungslinie müsste ich vielleicht irgendwas investieren, eine Linie überarbeiten. Und mein Eindruck ist, da lässt der Nachhaltigkeitselan dann ein bisschen nach. Sind es Beobachtungen, die ihr teilt? Oder sagt ihr, nein, durch den regulatorischen Druck, der jetzt auch mit der anstehenden PPBR kommt, wissen die alle schon, dass die auch selber werden kräftig investieren müssen, um das Thema aufs nächste Level zu heben?
Was beobachten wir? Unsere Papiere sind, muss ich ganz ehrlich sagen, überraschenderweise, vermutlich auch aufgrund der Eigenschaft unserer Papiermaschinen oder unserer Anlagen, die besitzen eine sehr gute Lauffähigkeit auf diesen Verpackungsmaschinen. Also wir sehen natürlich, je älter das Fabrikat ist, dieser Verpackungsmaschine, desto schwieriger wird es, ganz klar. Wenn die Spannung quer über die Bahn nicht konstant gehalten werden kann, dann reißt jedes Papier. Aber wir haben, sage jetzt einmal, einige wenige Stellhebeln identifiziert auf dieser Verpackungsmaschine, wieder gemeinsam mit dem Verpackungsmaschinenbauer, aber auch mit externen Forschungspartnern, wo wir drehen können, um zu garantieren, dass dieses Papier läuft. Und zwar nicht nur ohne zu reißen, sondern auch in einem Geschwindigkeitsbereich, der sehr ähnlich ist zu Kunststofffolien. Ja, also wir reden da wirklich teilweise, gerade wieder in der Schokolade, bei schnelllaufenden Maschinen, da reden wir von 600-700 Takten pro Minute auf Papier. Also das funktioniert. Ich sehe eher das, was du ansprichst, sehe ich eher auf der Converter-Seite. Also dass die Converter mit ihren klassischen Value Propositions einfach auch umdenken müssen. Also das ist ein Annähern, sage jetzt einmal, von uns an die Converter, aber auch von den Convertern an uns Papierhersteller. Bildet sich gerade so eine neue Value Proposition heraus. Ja? Und mit der müssen wir umgehen lernen in der Geschäftswelt, der Verpacker.
Ich will da noch eine Anschlussfrage stellen, weil es mich tatsächlich interessiert. Euer Kunde ist ja häufig wahrscheinlich klassischerweise der Converter.
Immer.
Der Druck entsteht ja aber über den Markenartikler. Das heißt, ihr müsst ja auch in der Marktansprache häufig sozusagen den Weg um den Converter drumherum gehen und an den Markenartikler rangehen. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du genau richtig. Der Weg geht sogar oft über den Einzelhändler. Also der übt eigentlich den Druck aus auf den Markenartikler und der dann auf den Converter. Haben wir gemacht die ersten 3 Jahre. Ganz einfach, weil wir es machen mussten, um zu lernen. Also das hat uns ja nur der Brand-Owner sagen können, was er dann im Endeffekt sucht, ja, von der Haltbarkeit. Umsetzen hat es dann unser Kunde müssen, der Converter. Und heute sind wir so, dass wir eigentlich wieder klassisch zurück an das Convertergeschäft gehen, aber dort jetzt mit Added Value punkten können. Aber das haben wir uns, hast du recht, über Umwegen vom Brand-Owner und vom Retailer holen müssen.
Wahrscheinlich nicht immer zur Begeisterung des Converters, aber das führt jetzt zu weit.
Das führt zu weit.
Jetzt hast du schon ausgeführt, dass es natürlich unterschiedliche Anwendungen gibt, die an unterschiedlichen Punkten der S-Kurve stehen. Es gibt Anwendungen und Technologien, die sind schon relativ weit in der Serienreife. Du hast Tiefkühl genannt, wo er jetzt gute Fortschritte macht, Fettbarriere, wo man auch weitere Fortschritte macht. Jetzt wurde insgesamt in diesem Bereich in den letzten Jahren ja massiv investiert, nicht nur von euch, aber auch von euch. Du hast selber gerade gesprochen, wie toll das eigentlich ist, in eine Aufgabe zu kommen, wo die Unternehmerfamilie die Bereitschaft hat, auch so in so eine Vorschussinvestition reinzugehen. Ich mutmaße, dass es sich noch nicht zur Gänze rechnet, das musst du vielleicht auch nicht unbedingt kommentieren, aber mein Eindruck ist, der Markt läuft seiner eigenen Geschichte noch ein bisschen hinterher. Das heißt, es wurde massiv investiert, Kapazitäten sind da, aber die Abnehmerseite ist noch sehr zögerlich. Ist das eine richtige Beobachtung oder sagst du, sehen wir, vielleicht auch aufgrund der Eigenheiten, die wir haben als Gruppe, anders?
Nein, das ist durchaus eine richtige Beobachtung. Das ist ein klassisches Henne-Ei-Prinzip, das gibt es in sehr vielen innovationsintensiven Branchen, sage ich jetzt einmal. Wer investiert zuerst? Ja? Wir haben halt das Glück und den Komfort, dass wir eine Familie haben, die daran glaubt. Und nach wie vor dran glaubt, ich darf dir verraten, dass ich nicht nur ein Amortisationsszenario gerechnet habe, sondern schon sehr viele. Und die muss man ganz einfach abändern. Aber wenn man nach wie vor dran glaubt und die aktuellen Entwicklungen in der PPW etc. geben uns ja da auch recht, dass die Papiere eine Zukunft haben, ganz sicher. Es ist also nicht mehr die Frage ob, sondern wann, ganz klar. Ja, aber das wäre meine Antwort darauf.
Super, danke dir. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen mehr den Blick auch auf euch als Unternehmen werfen. Du hast schon gesagt, 2019 PPWR, der erkennbare regulatorische Druck, war das damals der einzige Auslöser, der Delford und die Unternehmerfamilie dazu bewogen hat, diesen Weg jetzt mit Delzi zu gehen? Oder gab es darüber hinaus Themen, wo man gesagt hat, und diesem Grund entscheiden wir uns für diese Richtung?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, es war SUPD oder PPWR, es war das Müllproblem, das damals sehr präsent war. Du kennst die Bilder von vermüllten Stränden, die waren damals 2018, 2019 sehr präsent im Fernsehen und das, glaube ich, hat unseren Chefs, glaube ich, gezeigt, da ist was drinnen, da kann man was machen. Und wir haben ja kein Kunststoffproblem, wir haben ein Müllproblem. Ja. Aber natürlich, danke für die Frage auch, der Grund, warum man die Delsi dann so gegründet hat, wie sie heute nämlich dasteht, nämlich eigenständig und mit eigenständigen Prozessen etc., war genau das. Wir haben erkannt, wir müssen agil sein, um da nachhaltig erfolgreich zu sein. Und vor allem, wir müssen kooperieren. Du bist ja schon länger wie ich in diesem Umfeld in der Papierindustrie oder der Verpackungsindustrie, aber ich kann dir sagen, dass die Papierindustrie eine der traditionellsten Industrien ist, die ich jemals kennenlernen durfte. Und ich vergleiche oft den Mindset von Papierkünstlern, nenne ich es gerne, mit der Papiermaschine. Wenn du vor einer Papiermaschine stehst, dann stehst du vor einer 100 Meter langen Maschine, die nur in eine Richtung läuft, 24/7, idealerweise mit ganz wenig Stillstandszeiten. Und man beginnt dann auch so zu denken. Ja? Also Auslastung ist der KPI in der Papierindustrie. Und wenn Auslastung der KPI in der Papierindustrie ist, dann kannst du nicht forschen. Weil ich kann diese Maschine nicht für Tests oder sonst was abstellen. Keiner würde mir das erlauben. Ja? Aus dem Grund haben wir uns einfach nebenbei setzen müssen und haben Prozesse aufbauen müssen, die im Prinzip die Papierherstellung, aber auch die Beschichtung und die Verpackung in einem kleineren Scale einfach daneben abbildet. Weil sonst wäre man nie auf die Papiermaschine gekommen. Also es war zwingend eigentlich, das so aufzustellen, getrennt.
Ja, ich finde der Gedanke, so ein agiles Beiboot zu haben, was schnell und wendig ist, man kennt das Bild ja auch aus ganz anderen Konstellationen, finde ich einen sehr cleveren Ansatz, weil ich stimme dir zu, ist auch meine Beobachtung, die Papierindustrie ist natürlich eine sehr traditionelle Industrie, hohe Investitionen, wenn die Papiermaschine steht, das kostet immer richtig viel Geld, von dem her ist es da natürlich sehr schwierig, einfach mal kurz was zu versuchen. Deswegen glaube ich, ist der Ansatz wichtig. Ein zweiter Punkt, der mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, worüber wir auch ganz kurz schon gesprochen hatten. Ihr verfolgt ja da einen sehr bewusst Cross-Industry-Ansatz, so möchte ich das mal nennen. Kannst du vielleicht erst mal erläutern, was versteht ihr unter diesem Cross-Industry-Ansatz und warum habt ihr euch auch entschieden, diesen so zu wählen?
Mhm. Also ich komme ein bisschen aus dem Themengebiet Cross-Industry-Innovation, ganz groß in St. Gallen auf der Uni. Mir gefällt das besonders dann, wenn du in einer Branche zwei scheinbar nicht lösbare Pole einer Skala vereinen musst. In dem Fall war es ganz klar der Pol Performance versus den Pol Nachhaltigkeit. Und wenn du dich umschaust, dann hast du diesen Kompromiss in sehr, sehr vielen Industrien zu lösen. Also denk an Elektromobilität, denk an die chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie etc. Das heißt, die Lösungen, die wir suchen hier, die gibt es vielleicht schon, die wurden vielleicht schon gelöst in anderen Industrien. Und ich nehme immer gerne die Automobilindustrie her. Erstens habe ich ja Vergangenheit in der Automobilindustrie und zweitens liebe ich einfach diese Transformation von Verbrenner Richtung Hybrid oder über Hybrid zu Elektro, aber auch noch Wasserstoff ist im Gespräch. Ja. Und wir fahren genau denselben Pfad ab. Ja. Wir kommen vom Papier. Papier war im Übrigen schon einmal in der Verpackung dominierend, bevor der Kunststoff Anfang des 20. Jahrhunderts gekommen ist. Genauso was mit der Elektromobilität. Vor dem Verbrenner hat es einen Elektromotor gegeben, ja. Nur hat sich der nicht durchgesetzt. Und jetzt kommen wir wieder zurück über den Hybrid, über den Plug-in. Jetzt reden wir wieder von Papier-Kunststoff verbunden hin zu Monomateriallösungen, also zur reinen Elektromobilität. Es wird aber definitiv auch so sein, dass die alle koexistieren. Wir werden 2035 kein Verbrenner aussehen, genauso werden wir 2035 kein Kunststoff aussehen oder was auch immer. Ja? Also es wird sich ein neues Gleichgewicht einstellen. Und mir gefällt das einfach, wenn ich Leute habe, mit denen ich zusammenarbeiten kann im Team, die dieses Mindset aus einer anderen Industrie mitbringen, weil die bereichern ganz einfach unser Team. Und das ist der Grund, warum wir uns sehr stark auf diesen Cross-Industry-Ansatz verschärft haben.
Jetzt da noch mal eine Detailfrage, weil mich das interessiert. Gab es vielleicht dann bei Mitarbeitern, die aus anderen Industrien zu eurem Team dazu gestoßen sind, vielleicht so ein, zwei Erkenntnisse, wo du sagst, Wahnsinn, das hat mich vielleicht am meisten überrascht oder da hat man eigentlich die Stärke dieses Ansatzes nochmal in besonderer Weise gesehen, wo du sagst, da kam einer, der hat eine Idee mit reingebracht. Total naheliegend eigentlich ist, aber aus der Papierindustrie selber vielleicht keiner drauf gekommen. Gab es so Aha-Momente, so zündende Ideen, so Bing und dann steht man da und denkt, genau, so könnte man es eigentlich auch machen. Gab es diese? Kannst du da was dazu sagen?
Ja, ein Beispiel fällt mir jetzt sofort ein. Der Johannes hat ja sehr lange bei einem deutschen Klebstoff- und Konsumgüterhersteller gearbeitet und hat sich dort mit Waschmitteln beschäftigt. Also hat dort Waschmittel entwickelt. Und er ist dann mit einem Konzept gekommen, das nennt sich der Sinnerkreis. Also damals hat man in der Wäsche versucht, herauszufinden, was sind die vier wesentlichen Faktoren, damit Wäsche sauber wird. Ja, das ist, ich hoffe, ich kann mich jetzt erinnern, Temperatur, natürlich Drehzahl der Waschmaschine, Chemie und noch eines, fällt mir jetzt nicht ein. So, und dieses Sinner-Konzept haben wir jetzt auf die Barrierepapiere angewendet. Wenn wir drauf gekommen sind, so mehr oder weniger, es gibt auch bei uns so diese Stellhebeln, also du kannst, genau, und das Wichtige, habe ich vergessen jetzt zu erwähnen, ist, je geringer du deine Temperatur beim Waschen willst, also Schonwäsche, desto mehr Chemikalien brauchst du, um dasselbe Waschergebnis zu erzielen. So, und das haben wir sehr kreativ umgelegt auf Barrierepapiere, weil wir auch draufgekommen sind, ein Basispapier, also ein Substrat, je besser die Qualität dieses Substrats ist, desto weniger Chemie brauche ich, um die Barriere mehr oder weniger darzustellen und vice versa. Und das war irgendwie ein Bing, ja, das war wirklich ein Heureka-Erlebnis und das machen wir heute noch. Also wir wenden diesen Sinner-Circle heute noch in der Barrierepapierentwicklung so an. Ja.
Das heißt, ihr geht einfach von einem sehr hochwertigen Grundpapier das aus und sagt... Ja, spannend. Erinnert mich an einen Punkt in meiner Historie, da darf ich kurz abschweifen. Damals haben wir uns intensiv mit dem Thema Flexo-Direktdruck auseinandergesetzt und ein alter Geschäftsführer von mir hat immer gesagt, Herr Schmidt, Sie müssen wissen, Michelangelo hat auch nicht auf Klopapier gemalt. Von dem her, das geht dann in diese Richtung. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, wo der Markt heute steht, wo er sich hin entwickeln kann, wo vielleicht auch Anwendungen sind, die schon gut funktionieren. Wenn man jetzt mal diesen ganzen breiten Markt anschaut, der ja wirklich enorm breit ist, aber gibt es irgendwo Segmente, wo man sagt, da ist die Offenheit im Markt für die Lösungen, für das Thema besonders groß? Oder andersrum gefragt, gibt es vielleicht auch Segmente, wo die Zurückhaltung noch besonders groß ist?
Wenn wir über Barrierepapiere sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur über das, was wir da machen. Wir machen Dispersionsbeschichtungen. Also wir haben uns ja darauf spezialisiert, auf wasserbasierten Dispersionen Barrieren darzustellen. Sondern wir sprechen ja auch noch von sehr vielen anderen Technologien, wie man Barrieren auf Papier erzeugen kann. Laminieren, metallisieren etc.
Die Frage ist natürlich, welche Technologie sich da am Ende durchsetzt. Also ich, klar, man hofft natürlich dann immer, dass die Technologie, die man selber auch bevorzugt, wo es gute Gründe dafür gibt, die ist, die sich durchsetzt. Aber ich finde, das nur als Einwurf von meiner Seite, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, das ist ja eigentlich die spannende Diskussion, weil die Investitionen im Markt ja auch sehr vielfältig sind. Jeder setzt ein bisschen auf eine andere Technologie. Am Ende werden sich, würde ich mutmaßen, nicht alle Technologien durchsetzen können. Oder wie ist da deine, ich sag mal, Innenansicht auf das Thema? Sorry, dass ich da nochmal abschweife.
Nein, ist eine gute Frage. Wir haben uns natürlich alle Technologien angesehen, ja, und haben die genau evaluiert und was macht am meisten Sinn für uns. Am Ende war es die Technologie, die am nächsten zur Papierindustrie passt, nämlich wir arbeiten hier sehr viel, sage ich jetzt einmal, mit wasserbasierten Systemen. Wir trocknen sehr viel, wir sind Trocknungskünstler in der Papierindustrie, wie du weißt. Und deswegen passt einfach die wässrige Dispersion extrem gut zu uns. Ja. Es sind sehr ähnliche Maschinen, sehr ähnliche Technologie. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, wohlwissend, dass wir uns auch die anderen Technologien weiter ansehen müssen. So, was ist passiert? Es haben sich Industriekooperationen ergeben, wo wir jetzt die eine Technologie mit der anderen kombinieren. Also wir sprechen heutzutage von Kombinationen aus Vorstrichen mit Dispersionen, die dann laminiert werden. Mit einem Biofilm oder wir sprechen von Vorstrichen auf Dispersionen, die dann metallisiert werden. Also es ergeben sich Schnittmengen und das sind Opportunitäten. Und wenn man ein klassisches Unternehmertum lebt, dann sieht man diese Opportunitäten idealerweise früh genug und erkennt eine Nische und macht daraus Profit. Und das ist meine Innensicht auf das Thema. Aber die ursprüngliche Frage war ja eine andere.
Genau, die ursprüngliche Frage war, ob du Marktsegmente siehst, die dem Thema insgesamt besonders offen begegnen oder ob es vielleicht auch Bereiche gibt im Markt, wo man doch eine besonders stark ausgeprägte Zurückhaltung auch sieht.
Ja. Naja, also ich denke an den 1. August 26, PFAS, natürlich alles, was heute noch in PFAS ist, da läuten die Telefone heiß gerade. Ja. Das ist im Bereich fettigte Papiere, das ist im Bereich ein bisschen Bad Food schon in die Richtung gehen. Also überall dort, wo PFAS eingesetzt wurde, da versuchen wir jetzt wirklich mit Lösungen. Also das würde ich jetzt sagen, die ziehen jetzt gerade am stärksten. Alle anderen warten natürlich noch, was jetzt die PPWR dann im Endeffekt wirklich, wo es dann hingeht. Aber überall dort, wo wir mit Monopapier, also das heißt, wo der Nicht-Papieranteil nachgewiesenerweise kleiner 5% ist, ja, überall, wo wir mit Monomaterialien punkten können, dort sind wir jetzt, weil das ist PPWR-safe, das wissen wir. Und das sind Industrien, da geht es in die Confectionery. Denk an den ganz den einfachen Schokoladeriegel, aber ich habe es zuerst schon gesagt, also auch das Thema Eis ist da, Frozen ist da groß. So, und wo geht es gar nicht? Genau eben dort, wo wir diese Barrieren in einem sogenannten für uns Cluster 4, das ist alles, was kleiner 1 ist, OTR, MVT, kleiner 1, Und da sind wir halt in sehr vielen, sehr heiklen Themen wie Trockennahrungsmitteln, da wird es noch lange nicht funktionieren. Überall dort, wo Puncture ein Thema ist, also wo was durchstoßen kann, denk an Cornflakes oder so, die recht scharfkantig sind, schwierig. Da brauchst du sehr hohe Papiergrammaturen, dadurch hast du wieder einen Massennachteil gegenüber Kunststoff. Dort funktioniert es noch nicht.
Das sind jetzt ja sozusagen Restriktionen, die, ich sag mal, in den Eigenschaften des eingesetzten Papiers oder eingesetzten Kunststoffs liegen. Was mich da nochmal interessiert, gibt es vielleicht auch Zurückhaltung in Marktsegmenten, wo es materialseitig eigentlich schon gehen würde?
Denkst du dann an einen bestimmten Markt?
Naja, ich denke an ganz viele bestimmte Märkte. Meine Beobachtung ist eben die, dass die Zurückhaltung häufig weniger aus dem Material kommt, sondern häufig entweder aus Prozess, ich muss bei mir irgendwas verändern, oder Kosten.
Ja, gibt's ja.
Beobachtet ihr wahrscheinlich, weil jeder sagt nachhaltig und wir wollen so und so viel Prozent unserer Verpackungen auf papierbasiert und recyclingfähig umstellen. Also liest man ja jede Woche in irgendeiner Zeitung von irgendeinem, der das auch sinnvollerweise propagiert. Was ich halt häufig aus dem Markt höre, ist, dann sitzt man beieinander und die sind Feuer und Flamme und dann kostet es 10 Cent mehr. Und dann ebbt die Begeisterung ein klein wenig ab, um es mal neutral auszudrücken. Siehst du das auch oder sagst du, na, also wir haben Gott sei Dank das Glück, dass bei uns die Offenheit da ist und die auch schon wissen, dass natürlich Kosten ein Thema ist, womit man sich auseinandersetzen muss?
Also ist natürlich präsent, dieses Thema. Ich glaube, je mehr du den Brand-Owner jetzt in diesem Fall dabei unterstützen kannst, diesen Transformationsprozess zu begleiten, ne? Also die Umstellung an der Maschine. Wenn du sagst, also es bringt gar nichts, eine Rolle Papier einfach zu einem Co-Packer zu senden, weil der wird die einfach nicht auf seine Maschine geben. Du musst dabei sein, du musst ihm sagen, wie stößt du die Spannungen ein, wie stößt du die Rollen zueinander, welche Geschwindigkeiten gehen an, welche Siegelfenster hast du etc. Also diese Unterstützung im Transformationsprozess, die ist essentiell. Wenn du die aber bereitstellen kannst, dann läufst du offene Türen ein, sag ich mal. Auch wenn du deine berühmten 10 Cent teurer bist am Quadratmeter wie der vergleichbare Kunststoff jetzt. Ja. Mhm. Witzigerweise sind wir, aber weil wir ohnehin auf sehr dünnen Grammaturen arbeiten, also wir sind ja, sag ich jetzt mal, sehr ähnlich in der Dicke zum Kunststoff, also im Bereich alles zwischen 40 und 60 Meter, haben wir also keinen Flächennachteil. Dadurch kommen wir relativ gut an die Zielpreise ran. Natürlich sind wir nicht dort, wo uns der Kunde gerne hätte. Sind wir nie, logischerweise, sonst würde der Einkauf was falsch machen. Aber das ist lösbar. Das ist definitiv lösbar.
Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, ihr wartet eigentlich darauf, dass bei der PPWR finale Klarheit herrscht, was jetzt letztendlich Stand der Dinge sein wird. Das heißt, diese Hängepartie, die jetzt schon auch noch ein bisschen da ist an der einen oder anderen Detailfrage, ist eher was, wo ihr sagt, schadet dem Markt eher?
Ja, ganz klar. Unklarheit oder Unplanbarkeit ist immer was, was dem Markt schadet. Sieht man jetzt ja gerade geopolitisch wieder, wenn man ganz weit Richtung Osten oder Richtung Westen blickt. Es ist aber so, dass da mein Kollege eben, der Herr Dr. Zipfel, der ist sehr stark in den ganzen Gremien vertreten bei der CEPI, bei der Forever Green, ist jetzt auch im CEN, im Normungsgremium und erfährt also dort regulatorisch ganz aus erster Hand, was da mit ganz großer, hoher Wahrscheinlichkeit in der PPWR dann umgesetzt wird in den EU-Gremien. Und das hilft uns natürlich enorm, um vorausschauend entwickeln zu können. Das ist mittlerweile einer der, ja, der wichtigsten Wettbewerbsvorsprünge, wenn es darum geht, zu antizipieren, was da kommt.
Dass man einfach das Ohr dicht dort hat, wo letztendlich die Dinge beschlossen und beratschlagt und ausgearbeitet werden.
Du hast ja keine andere Chance, also du musst ja in Szenarien entwickeln, weil es könnten mehrere Szenarien umgesetzt dann werden. Ja?
Gibt es denn von eurer Seite auch spezielle Wünsche, wo ihr sagt, naja, regulatorisch würden wir uns eigentlich an der oder dieser Stelle auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Druck vom Gesetzgeber wünschen? Oder sagst du, na, wenn die PPWR dann in Kraft ist, dann sind wir eigentlich gut aufgestellt und dann darf es da dabei auch bleiben? Das ist ja auch immer die Balance zwischen Überregulierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch einem gewissen regulatorischen Druck, den es, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle braucht, um den Markt dann auch wirklich ein Stück weit ins Umdenken zu bringen.
Ja, es sind halt sehr, sehr stark konsensorientierte Prozesse, die da ablaufen und man bemerkt schon, dass da die Kunststoffindustrie viel agiler ist, einen so einen Kompromiss und einen Konsens zu finden, als wie die Papierindustrie. Also wir tun uns da selbst teilweise nicht wirklich gut, ja? Sage ich ganz ehrlich. Von dem her würde es mich freuen, wenn wir hier als Industrie einfach ein bisschen mutiger entscheiden. Ja? Und meistens suchen wir eine Ausnahme. Ja? Also wir wollen klassisches SUPD, das und das und das, aber ausgenommen sind adhesive Inks und bla bla bla. Wir müssen von dem weg, Dinge auszunehmen hin zu einem gemeinsamen Standard, der auch umsetzbar ist industriell. Und das würde ich mir wünschen, dass uns da der Gesetzgeber einfach unterstützt, diese Standards umsetzen zu können in der Industrie, nämlich auch geopolitisch dann. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sind da, wenn die BBWR dann in der finalen Form feststeht.
Starkes Statement, vielen Dank. Wenn man jetzt mal tatsächlich ein paar Jahre vorausschaut und man sagt, okay, PBWR tritt in Kraft und so weiter und so weiter, habt ihr für euch eine Zielsetzung, wo ihr sagen würdet, und wenn wir das erreicht haben, dann erkennen wir, dass die flexiblen Verpackungspapiere aus der Nische in die Massenanwendung hin den Sprung geschafft haben. Woran macht ihr das fest? Ist das tatsächlich am Ende ein Absatz- und ein Umsatzthema? Oder gibt es für euch andere Indikatoren, die für euch wichtig sind, um ein Stück weit auch die Entwicklung dieses Marktes für sich selbst einzuordnen? Weil klar, die Unternehmerfamilie ist in Vorleistung gegangen, hast du auch ausgeführt. Und trotzdem wird es ja auch da Erwartungshaltungen geben, wohin muss sich das Thema entwickeln. Umsatz, Absatz, immer wichtig. Aber gibt es darüber hinaus Themen, die für euch da im Fokus stehen, wo ihr sagt, und das ist mal so ein Meilenstein, den wir als erstes erreichen wollen?
Ja, klar, ich würde sagen, es ist die Wahrnehmung als Unternehmen, an der wir es auch festmachen. Also es ist ja nicht so, dass wir neu in der Verpackung sind. Also wir machen ja seit 15 Jahren, ich sage jetzt einmal, QSR-Papiere, also verdichte Papiere für Burger etc. Da sind wir ohnehin schon Marktführer. Aber ich glaube, wenn die Wahrnehmung wirklich dahin geht, dass man uns weniger, sage ich jetzt, als Tabakpapierproduzent sieht, sondern wirklich als Verpackungspapierproduzent sieht, das wäre für uns so ein systemischer KPI, der, glaube ich, wichtig ist und der auch der Unternehmerfamilie, glaube ich, wichtig ist. Mhm. Natürlich gibt es interne Hard Facts, Hard KPIs und wir wissen genau, wie viele Tonnen wir brauchen, damit wir uns amortisieren und wir wissen auch, wo wir die machen wollen. Ja? Also so ist es. Und im Markt würde ich sagen, wenn der Einkäufer irgendwann einmal nicht mehr fragt, ist das Papier der Kunststoff, sondern wenn er einfach sagt, das will ich haben, ja, das funktioniert. Er kauft auf Basis von einem technischen Datensheet und will keinen Shelf-Life-Test mehr oder sonst was haben von uns. Ich glaube, dann haben wir auch gewonnen, dann ist das Thema durch. Ja.
Jetzt noch eine Zusatzfrage hier. Wir sprechen bei dem ganzen Thema Flexpack natürlich immer sehr stark auch über Kunststoffersatz in Lebensmittelverpackungen. Ja. Jetzt hast du selber ja schon ausgeführt, dass Delfort in der Historie natürlich ungeheuer breit ist und in ganz vielen, in Anführungsstrichen, Nischen auch eine enorm starke Marktstellung hat. Gibt es denn andere Bereiche abseits Lebensmittel, also nicht Confectionery und solche Themen, aber abseits Lebensmittel, wo du sagst, da sind eigentlich auch riesige Markt Potenziale für diesen Bereich der, ich sag mal, flexiblen Verpackungspapiere?
Gäbe es einige, ja. Könnte ich dir gar nicht genug aufzählen. Also denk an die pharmazeutische Industrie, denk an ESD, also an elektrostatische Verpackungspapiere, die man, jeder Chip ist so verpackt, ja, derzeit in Kunststoff. Denk an die Kosmetikindustrie. Also da gäbe es noch so viel, ja, aufzurollen in dem Thema abseits Food. Ich glaube, ich habe da bis zu meiner wohlverdienten Pensionierung einmal gemeinsam mit meinem Team genug zu tun.
Aber der Fokus heute bei euch ist schon auf dem Thema Lebensmittel.
Ist Lebensmittel. Ja. Weil es ganz einfach das Dringendste derzeit ist. Mhm. Ja.
Weil dort natürlich auch irgendwo der größte Bedarf im Moment, ja, durch die Gesetzgebung entsteht. Genau. So ist es. Spannend. Wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust auf die letzten 5 Jahre, die du jetzt in dieser Industrie tätig bist, was war so für dich das größte Learning, der größte Aha-Moment, so ganz persönlich, wo du gesagt hast, Mensch, damit hätte ich gar nicht gerechnet, als ich mich damals dazu entschlossen habe, diese Herausforderung anzunehmen.
Gute Frage. Also für mich ist ein großes Learning in diesen 5 Jahren, dass wir uns wie eine Zwiebel entwickelt haben. Ja? Also so ganz klassisch. Also wir haben angefangen, im Labor mehr oder weniger Coatings mit der Hand aufzuziehen. Dann haben wir mit Kunden gesprochen. Dann haben wir gelernt, das bringt ihm nichts, du brauchst eine Rolle. Dann haben wir angefangen, dass wir eine Prototypenfertigung rundherum bauen. Ja, das ist die nächste Zwiebelschale. Dann sind wir wieder zum Kunden gegangen, der hat gesagt, ja, aber bedrucken wir das auch. Gut, dann haben wir uns... So, dann haben wir gesagt, ja, aber lauft doch über eine Verpackungsmaschine. Dann haben wir uns eine Verpackungsmaschine gekauft, haben mehr oder weniger ein Packaging-Labor gemacht. Nächste, ja, aber hast du schon ein Shelf-Life-Test gemacht? Dann haben wir uns ein Shelf-Life-Labor aufgebaut. Also dieses konstante Bauen an einer Lösung und niemals sich zurücklehnen und sagen, jetzt bin ich fertig. Jetzt bauen wir zum Beispiel an einer Digitalisierungslösung. Jetzt, wir haben ja über 2000 Experimente gemacht in den letzten 5 Jahren und wir haben eine Unmenge an Daten, da rede ich von Millionen Datenpunkten, die wir gesammelt haben. Die schauen wir jetzt, dass wir in eine Datenbank bringen und die dann mit KI vernetzen. Also du darfst die nie ausruhen und wenn du die Möglichkeit hast, dass du eine Unternehmerfamilie hast, die dich dabei unterstützt auf diesem Weg und die daran glaubt, dass du nie aufhören darfst zu innovieren, das ist das größte Learning.
Spannend, super. Herwig, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Wir biegen schon ganz langsam auf die Zielgerade. Jetzt hast du schon die Industrie ein bisschen angesprochen. Wir machen jetzt einen Durchgang noch. Wünsch dir was, hätte ich gesagt. Also du darfst jetzt einen Wunsch äußern. Der kann an die eigene Industrie gerichtet sein, der kann an die Converter sein, der kann an die Markenartikler sein, der kann an die Politik sein. Aber du hast einen Wunsch, wo du sagen kannst, wenn ich mir was wünschen könnte für uns, für unser Geschäft, für das, was wir hier tun, dann wäre es das. Was wäre dieser Wunsch? Hast du einen solchen Wunsch? Wenn es zwei sind, darfst du auch zwei nennen. Was wäre dein Wunsch, den du äußern könntest?
Ja, natürlich die Klarheit hinsichtlich der Regulatorien. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja? Weil dann wissen wir auch, wie wir entwickeln sollen. Also wir entwickeln ja jetzt immer, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr nebulös mit einem Moving Target. Also das hätte ich gerne. Und nämlich auch die Planbarkeit jetzt über mehrere Jahre, nicht nur nächstes Jahr. Ja, und dann hätte ich ganz einfach gern, dass man in der Industrie, ich weiß, das ist ein bisschen abgedroschen, sogar der Österreicher, aber dass wir einfach alle an einem Strang ziehen, ja. Und nicht die schweren Papiere sind die richtigen, die weniger gestrichenen sind die richtigen, sondern einfach die Industrie ist, auch wenn sie ein eher staubiges Image hat, aber sie ist höchst innovativ. Ja. Also die Leute, die ich da kennenlernen durfte, das sind Künstler an der Papiermaschine. Ja. Du bist ja jahrelang in der Verpackungsindustrie tätig. Es gibt so viele Schnittmengen mit anderen Industrien. Es ist so viel zu tun noch. Verpackung ist überhaupt nicht langweilig. Verpackung ist höchst innovativ. Einfach nur, weil so viel Müll jetzt anfällt in der Verpackung. Das, glaube ich, tut der Industrie gerade nicht so gut. Aber dieses Thema Müll, das müssen wir einfach anders besetzen. Ja, das muss Rohstoff sein, Wertstoff sein. Und da müssen wir alle in einem Strang ziehen. Ja. Das wünschen wir.
Ein ganz tolles Schlusswort, lieber Herwig. Und deswegen sage ich vielen Dank für das offene, differenzierte und ehrliche Gespräch. Und danke, dass du im Inside Packaging Podcast zu Gast warst, lieber Herwig.
Sehr gerne, Thomas. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge auch viele Impulse mitnehmen und eine realistische Einordnung zum Thema der flexiblen Verpackungspapiere mitnehmen. Was habe ich heute besonders mitgenommen? Zum einen, das Material ist eigentlich schon viel weiter, wie man mitunter manchmal denkt. Aber ich habe auch mitgenommen, es braucht Unterstützung entlang dieses Weges. Der Brand Owner, der Converter braucht Unterstützung, wenn er auf eine solche Lösung umstellt. Ohne die wird es sehr, sehr schwierig. Und was mir besonders hängen geblieben ist, weil das etwas ist, was ich auch immer wieder betone, es geht nur in der Kooperation und nicht in der Konfrontation. Und das finde ich nochmal ein ganz, ganz tollen Appell, den wir da zum Schluss gehört haben. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen auf den gängigen Plattformen, freue ich mich sehr. Wenn Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne. Ich verlinke meine Kontaktdaten in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als ein Nachhaltigkeitsversprechen.